Stell dir mal vor, du stehst vor einem richtig reißenden Fluss und du musst da unbedingt rüber. Was ist da so der allererste Instinkt, den man hat?
Naja, wahrscheinlich sagt man sich, wir holen jetzt ein paar Ingenieure.
Genau. Wir gießen Fundamente, wir spannen Stahlseile und wir bauen einfach eine Brücke.
Richtig.
Und zack, das Problem ist gelöst.
Das Problem ist gelöst, genau.
Aber was wäre, wenn die allererste Reaktion in unserer heutigen Gesellschaft stattdessen völlig anders aussieht?
Da sind wir direkt am Kern unseres heutigen Themas.
Absolut. Denn wir bauen heute keine Brücke mehr. Wir gründen erst einmal eine Zuständigkeit,
Ja.
ein Arbeitskreis.
Genau.
Ein Arbeitskreis. Und dieser Arbeitskreis, der evaluiert dann quasi in einem dreijährigen Prozess die emotionale Belastung des Nicht-Überqueren-Könnens.
Das klingt so absurd, wenn man es laut sagt.
Und statt der Brücke haben wir am Ende einen hochdotierten Flussüberquerungsbeauftragten. Und der erklärt uns dann in regelmäßigen Berichten, warum das Wasser ja immer noch da ist.
Und genau an diesem Flussufer der endlosen Arbeitskreise, da setzen wir heute für unseren Deep Dive an.
Richtig.
Wir zerlegen heute nämlich einen wirklich messerscharfen, satirischen Essay von Kurt Ovoerl. Der Titel bringt das Ganze eigentlich direkt auf den Punkt. Der heißt nämlich Republik der Beauftragten.
Oh ja, ein starker Titel.
Und es geht da um eine Mechanik, die sich tief in unsere staatlichen Strukturen gefressen hat. Es ist so eine Welt, in der Probleme scheinbar nicht mehr gelöst, sondern regelrecht bewirtschaftet werden.
Aber bevor wir jetzt hier zu tief in diese ganzen Verwaltungsmechanismen einsteigen, müssen wir für dich, also für unseren Zuhörer, eine Sache ganz, ganz unmissverständlich voranstellen.
Ganz wichtig, ja.
Wir ergreifen hier absolut keine politische Partei, weder nach links noch nach rechts noch irgendwie in die Mitte.
Richtig, das ist nicht unser Job hier.
Genau, unsere Mission heute ist es wirklich nur, die provokanten Thesen und auch die beißende Satire dieses Textes objektiv auf den Seziertisch zu legen.
Wir wollen verstehen, wie diese Argumentation von Wörl funktioniert.
Genau, damit du dir da draußen am Ende ein völlig eigenes, ungefiltertes Bild von diesen Ideen machen kannst. Also, lass uns direkt mal in die Architektur dieses Systems schauen.
Sehr gerne.
Wenn wir an den Staat denken, dann haben wir das ja alle irgendwann mal im Gemeinschaftskundeunterricht gelernt, ne? Es gibt die Legislative, die macht die Gesetze, dann die Exekutive, die führt sie aus, und die Judikative, das sind die Gerichte.
Der klassische Aufbau, ja.
Genau. Wo genau ordnet sich in diesem Gefüge nun eigentlich so ein Beauftragter ein?
Tja, und das ist direkt der erste große blinde Fleck, den dieser Text aufdeckt.
Okay.
Denn rein staatsrechtlich betrachtet schweben diese zahllosen Beauftragten, also ob das nun für Migration ist, für Antidiskriminierung, für den ländlichen Raum oder keine Ahnung, für Fahrradmobilität.
Naja, gibt es ja wahnsinnig viele.
Genau, die schweben völlig frei im Raum. Die gehören zu absolut keiner dieser drei klassischen Gewalten.
Krass.
Der Text zieht da auch einen wunderbar ironischen, fast schon theologischen Vergleich. Wöll sagt, die fungieren wie der Heilige Geist der Verwaltung.
Der Heilige Geist, das ist ja, also das ist schon eine Ansage.
Ja, sie schweben über den Instanzen und sie haben in der Regel auch gar keine direkten fachlichen Vorgesetzten im klassischen behördlichen Sinne, die denen irgendwie auf die Finger schauen.
Okay, warte mal. Das wirft für mich sofort die Frage der Legitimation auf. Ich meine, ein Parlamentarier, der muss sich alle paar Jahre auf irgendeinen Marktplatz stellen, sich unangenehme Fragen anhören und gewählt werden.
Und wenn er schlechte Arbeit leistet, wird er abgewählt.
Exakt. Wenn diese Beauftragten jetzt aber quasi über dem ganzen System schweben und überhaupt nicht gewählt werden, wer gibt denen dann die Macht?
Das ist der geniale Trick daran. Sie legitimieren sich durch etwas viel Subtileres und gleichzeitig ist es viel mächtiger.
Was ist das?
Durch pure moralische Dringlichkeit.
Ah, moralische Dringlichkeit.
Genau. Die Logik dahinter ist wirklich faszinierend perfide, wie der Autor das beschreibt. Die bloße Existenz eines Problems oder halt auch nur die Behauptung, dass es ein Problem gibt, die rechtfertigt sofort die Position.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt die Notwendigkeit von so einem Posten in Frage stelle.
Dann machst du dich laut dieser Logik automatisch verdächtig, das moralische Problem selbst zu leugnen.
Wahnsinn, das ist ja ein absoluter rhetorischer Schachmattzug.
Absolut.
Das ist im Grunde so, lass uns das mal aufdröseln. Das ist doch, als würde man ein extrem teures Abo für einen Dienst aufgezwungen bekommen.
Ja, den man gar nicht bestellt hat.
Richtig. Und wenn man kündigen will, sagt der Anbieter plötzlich, ach, Sie sind also dafür, dass kleine Kätzchen leiden?
Ein sehr gutes Bild. Genau. Du kommst aus der Nummer einfach gar nicht mehr raus.
Keine Chance. Aber wie entsteht so ein Posten denn in der Praxis? Ich meine, die tauchen ja nicht einfach über Nacht im Haushaltsplan auf.
Nee, das ist wahr. Wöll skizziert da einen Entstehungsprozess, der einem fast schon algorithmischen Muster folgt.
Okay.
Also alles beginnt mit einer recht einfachen Behauptung im öffentlichen Raum. Jemand sagt, ein bestimmtes Thema wird gesellschaftlich nicht ausreichend wahrgenommen.
Mhm.
Das Geniale an dieser Behauptung ist ihre absolute Unwiderlegbarkeit.
Wie meinst du das?
Naja, selbst wenn ein Thema seit, sagen wir mal, 2 Jahrzehnten täglich die Titelseiten der Zeitungen dominiert, kann eine Interessensgruppe immer noch behaupten, die tiefere Dimension oder die strukturelle Ebene, die werde ignoriert.
Ah, okay. Ja, das stimmt. Und wenn ich diese Behauptung dann oft genug in Talkshows wiederhole, dann erzeuge ich so ein diffuses Gefühl von Handlungsbedarf.
Genau, so ist es. Und aus genau diesem Handlungsbedarf erwächst dann im nächsten Schritt unweigerlich die Forderung nach Koordinierung.
Und sobald man etwas koordinieren muss, braucht man natürlich Geld, ne? Ein Budget.
Richtig. Und wenn das Budget dann einmal da ist, braucht es zwingend eine Person, die dieses Budget verwaltet und dem Ganzen ein offizielles Gesicht gibt.
Verstehe.
Und wie ein Sprungteufel aus der Schachtel ist die Beauftragte plötzlich da. Hochdotiert mit einem eigenen Stab und einem eigenen PR-Apparat.
Okay, aber wenn dieser Posten dann erstmal etabliert ist, stehen diese Leute ja eigentlich vor einem massiven Problem.
Inwiefern?
Naja, denk mal an einen Handwerker. Wenn ich als Dachdecker ein Loch im Dach nicht repariere, dann regnet es da rein und ich verliere irgendwann meine Aufträge. Die Realität holt mich ein.
Mhm.
Wie schützt sich denn jetzt so eine Position, die eigentlich gar nichts Konkretes produziert, vor dieser Überprüfung durch die harte Realität?
Das Faszinierende daran ist, wie sie das machen. Laut dem Text tun sie das, indem sie die Sprache verändern. Also die Sprache, in der über die Realität überhaupt gesprochen wird.
Okay, also eine Art Bürokratensprache.
Genau. Also jede Berufsgruppe hat ja so ihren Fachjargon, um komplexe Dinge zu bewältigen. Ingenieure reden über Statik oder Zugkraft.
Die moderne Bürokratie aber, so Wöll, die nutzt Sprache eben nicht, um Dinge zu klären, sondern um sie ganz bewusst zu vernebeln.
Hast du da ein Beispiel aus dem Text?
Ja, ein herrliches. Stell dir vor, früher hätte man ein ziemlich unpopuläres Thema auf der Straße vielleicht einfach so kommentiert. Keine Sau interessiert sich dafür.
Ja.
Ein Satz, den wirklich jeder sofort versteht. Absolut unmissverständlich.
Genau. Im Zeitalter der Beauftragten wird dieser simple Sachverhalt aber transformiert. Dann liest du in einer Pressemitteilung so etwas wie: Es besteht Optimierungsbedarf hinsichtlich der gesellschaftlichen Wahrnehmungsarchitektur.
Oh wow. Wahrnehmungsarchitektur.
Ja.
Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das klingt unfassbar wichtig, so nach Universität und Wissenschaft.
Richtig.
Aber wenn man es übersetzt, bedeutet es eigentlich nur, wir wollen, dass Leute uns zuhören, tun sie aber nicht.
Exakt.
Aber warum denn diese künstliche Aufblähung? Was bringt das?
Weil Klarheit extrem gefährlich ist. Zumindest für eine Existenzberechtigung, die eben nur auf so einem abstrakten Problem basiert.
Ah.
Wenn der normale Bürger sofort versteht, worum es eigentlich geht, dann stellt er unweigerlich diese lästige Kosten-Nutzen-Frage.
Ja klar, er fragt dann, welchen messbaren, echten Nutzen hat dieses Budget im letzten Jahr eigentlich gebracht?
Genau. Und um genau das abzuwehren, spricht man in diesen Kreisen am allerliebsten über Prozesse.
Ah, Prozesse.
Ein Prozess ist laut dem Autor der ultimative Schutzschild für den, der ihn verwaltet.
Ja, weil ein Prozess natürlich kein klares Enddatum hat.
Niemand weiß, wann so ein gesellschaftlicher Sensibilisierungsprozess überhaupt beginnt. Niemand kann wirklich definieren, wann er erfolgreich abgeschlossen ist.
Mhm.
Und das Allerwichtigste, niemand kann gerichtsfest beweisen, dass der Prozess gescheitert ist. Er läuft einfach immer, immer weiter.
Das ist wirklich interessant. Aber brauchen wir nicht manchmal auch einfach Diskussionen, um Probleme zu lösen? Das führt mich direkt zu einem Gedankenexperiment, das im Text so wunderbar an einem ganz banalen Alltagsgegenstand durchgespielt wird.
Du meinst das Schlagloch?
Genau. Das sogenannte Schlagloch-Paradoxon. Jeder, der irgendwie Auto oder Fahrrad fährt, kennt das ja.
Mhm. Ja.
Da ist ein riesiges Loch in der Straße. Mein Stoßdämpfer ächzt, die Felge ist ruiniert. Das Problem ist physisch. Es ist total real und ja, es tut weh.
Mhm.
Die ganz normale Herangehensweise wäre jetzt, wir rufen den städtischen Bauhof an, die kommen mit einem LKW voll Teer, die füllen das Loch auf, walzen es platt. Problem erledigt.
Ja, in der Welt der klassischen Problemlösung wäre das so. Aber in der Welt der Beauftragten sieht der Umgang mit genau diesem Schlagloch laut Wörl völlig anders aus.
Was machen die da?
Dort wird das Problem erst einmal auf eine abstrakte Ebene gehoben. Man veranstaltet dann zunächst ein interdisziplinäres Symposium über die strukturellen Ursachen von Straßenschäden im urbanen Raum.
Ein Symposium, wofür man natürlich Catering braucht, teure Tagungsräume und Rednerhonorare zahlen muss.
Selbstverständlich. Und dieses Symposium, das gilt dann intern bereits als konkrete Maßnahme. Die Verwaltung verbucht das als einen ersten großen Erfolg.
Okay.
Daraufhin wird dann ein 100-seitiger Bericht über genau dieses Symposium verfasst. Das ist dann der zweite Erfolg.
Wahnsinn.
Im Folgejahr gründet man dann einen Arbeitskreis, um den Bericht des Vorjahres ausführlich zu evaluieren.
Also die Maschinerie läuft auf Hochtouren, alle sind extrem beschäftigt, Gelder fließen, Pressemitteilungen werden verschickt.
Genau.
Und wenn ich dann nach 3 Jahren Evaluierung mit meinem Auto genau diese Straße entlang fahre?
Dann ruinierst du dir exakt an derselben Stelle wieder den Stoßdämpfer.
Weil das Loch noch da ist.
Das Schlagloch ist vermutlich sogar noch viel größer geworden. Die bürokratische Realität und die physische Realität haben sich da einfach komplett voneinander entkoppelt.
Das ist unglaublich.
Der städtische Bauhof, also die Leute mit den Schaufeln und dem Teer, die waren zu diesem tollen Symposium nämlich gar nicht erst eingeladen.
Weil sie mit den Händen arbeiten und nicht mit Papieren. Aber wenn das System doch offensichtlich gar keine echten Schlaglöcher repariert, weder auf der Straße noch im übertragenen Sinne in der Gesellschaft,
ja.
Warum existiert es dann weiter? Es müsste doch eigentlich unter dem Druck der Realität irgendwann einfach zusammenbrechen, oder nicht?
Sollte man meinen. An diesem Punkt führt der Text aber ein Konzept ein, das die Sache nochmal auf eine völlig neue Ebene hebt. Es geht da um den Selbsterhalt der Politik.
Den Selbsterhalt.
Wöll nennt das den politischen Artenschutz. Und das ist wirklich eine der schärfsten gesellschaftspolitischen Diagnosen in seiner Analyse.
Okay, erzähl mir mehr.
Stell dir mal vor, was früher mit Politikern passierte, die bei Wahlen durchgefallen sind. Oder die ihre Karriere durch irgendeinen Skandal an die Wand gefahren haben.
Die waren weg vom Fenster.
Genau, die mussten zurück in die Realität. Sie mussten sich einen normalen Job in der freien Wirtschaft suchen oder in ihren alten Beruf zurückkehren.
Ja.
Das Risiko des Scheiterns war für die real und hart.
Und heute? Wenn ich mir dieses System der Beauftragten ansehe, wie du es gerade beschreibst, wirkt das ja eher wie ein gigantisches, mit Steuergeldern finanziertes Sicherheitsnetz für genau diese Leute?
Exakt. Es dient laut dieser Analyse als extrem weiches Auffangbecken. Kaum verliert irgendjemand ein wichtiges Mandat, entdeckt die Politik, oh Wunder, rein zufällig einen völlig neuen, bislang total vernachlässigten gesellschaftlichen Handlungsbedarf.
Ach, und für dieses neue Feld wird dann dringend eine Sonderbeauftragte gesucht.
Genau so ist es. Der politische Absturz, der endet dann also daunenfederweich in einem neuen Büro mit Sekretariat und Dienstwagen. Das System schützt quasi seine eigenen Akteure.
Das ist ja wie ein geschlossener Kreislauf, der sich ständig selbst füttert. Also eine Maschine, die, wenn man sie einmal eingeschaltet hat, einfach nie wieder aufhört zu laufen.
Wörl nennt es eine Art Perpetuum mobile. Aber er zieht hier eine sehr wichtige Unterscheidung.
Welche?
Wenn Ingenieure ein System entwerfen, dann bauen sie geschlossene Regelkreise, um eine bestimmte Aufgabe effizient und vor allem endgültig abzuarbeiten.
Wie so ein Thermostat an der Heizung.
Genau. Das heizt den Raum auf 20 Grad auf und dann schaltet es sich ab. Das System der Bürokratie hingegen ähnelt eher einer Katze, die manisch ihren eigenen Schwanz jagt.
Lass uns diesen Mechanismus mal ein bisschen psychologisch aufdröseln. Wie funktioniert denn diese Jagd nach dem eigenen Schwanz ganz konkret im Alltag?
Es ist eine Kettenreaktion der Rechtfertigung. Zuerst wird die Stelle geschaffen, um ein Problem zu bekämpfen. Die Hauptaufgabe dieser Stelle ist es dann, Berichte über das Problem zu schreiben.
Ja.
Und was muss zwingend in diesem Bericht stehen, damit die Stelle im nächsten Jahr überhaupt wieder finanziert wird?
Naja, dass das Problem auf gar keinen Fall gelöst ist, Im Gegenteil, es muss eigentlich viel schlimmer geworden sein oder zumindest komplexer, damit man mehr Personal beantragen kann, oder?
Absolut.
Wenn in diesem Bericht nämlich stehen würde, Leute, super Nachrichten, wir haben das Problem gelöst, dann würden sich diese Leute ja am nächsten Tag selbst die Kündigung schreiben.
Und genau das ist das Prinzip des ewigen Mangels. Eine etablierte Bürokratie darf ihr Kernthema laut dieser Logik niemals abschließend lösen.
Das wäre ihr Ende.
Richtig. Wenn du eine Brücke baust, bist du fertig. Aber die Arbeit an gesellschaftlicher Sensibilisierung, die darf niemals enden. Es muss immer ein Mangel an Sichtbarkeit herrschen.
Okay, das ist heftig.
Der Text formuliert das extrem pointiert. Er sagt, die klassische Industriegesellschaft, die hat Stahl produziert, Autos, Maschinen. Die Informationsgesellschaft produziert Daten.
Und diese neue Verwaltungsgesellschaft?
Die produziert vor allem eines, Betroffenheit.
Die Industrie der Betroffenheit. Wahnsinn. Und wie jede Industrie, die überleben will, braucht die dann natürlich stetiges Wachstum. Ne?
Richtig.
Neue Absatzmärkte und immer neue Zielgruppen, die sie betreuen kann. Das ist wirklich ein faszinierendes theoretisches Konstrukt.
Mhm.
Aber wie wirkt sich das denn auf die echte Realität aus? Also auf reale Menschen, die vielleicht eigentlich Hilfe oder Unterstützung bräuchten?
Da wird es sehr konkret, ja?
Das führt uns nämlich zu dem greifbarsten und vielleicht auch kontroversesten Beispiel in dieser Analyse, dem paradoxen Bild von Frauen in unserer heutigen Gesellschaft.
Und genau hier wird aus dieser eher theoretischen Satire eine sehr handfeste, scharfe Gesellschaftskritik. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann stellt der Text hier zwei völlig gegensätzliche Narrative gegenüber, die momentan gleichzeitig existieren.
Okay, welche sind das?
Auf der einen Seite haben wir das reale, gelebte Bild der starken, modernen Frau. Sie ist Unternehmerin, sie führt riesige Konzerne, leitet Ministerien, sie ist Kampfpilotin oder Notärztin.
Ja, sie agiert völlig unabhängig und durchsetzungsfähig mitten im Leben. Das ist ja die Realität, die wir zum Glück jeden Tag sehen.
Genau. Und auf der anderen Seite?
Ja.
Auf der anderen Seite wird genau um diese offenkundig starke Frau herum ein gewaltiges institutionelles Schutzsystem errichtet. Wörl nennt es eine fast schon ghetto-gleiche Infrastruktur.
Ghetto-gleich, das ist eine Art des Wort.
Ja, es gibt halt Frauenbeauftragte in jedem Amt, Gleichstellungsbeauftragte, Genderbeauftragte, zahllose Antidiskriminierungsstellen, Meldeportale, Vertrauenspersonen.
Mhm.
Man gewinnt als Beobachter den Eindruck, als müsse die moderne Frau von so einer riesigen Eskorte institutioneller Betreuer durch ihren Alltag geführt werden, weil sie es angeblich alleine nicht schafft.
Das ist dann der Moment, in dem die gut gemeinte Absicht komplett ins Gegenteil umschlägt, oder?
Absolut. Ich meine, wenn man jemanden ständig betreut und ihm bei wirklich jedem Schritt eine staatliche Hand reicht, dann signalisiert man doch unterschwellig, hey, du bist eigentlich zu schwach für diese Welt.
Das ist der psychologische Kern dieses Paradoxons. Der Text verwendet dafür ein sehr drastisches, so ein medizinisches Bild.
Lass hören.
Stell dir vor, du zwingst einen völlig gesunden, kräftigen Menschen dazu, dauerhaft an Krücken zu gehen.
Okay. Und du zwingst ihn auch dazu, diese Krücken in der Öffentlichkeit immer gut sichtbar zu tragen. Irgendwann werden alle Umstehenden, die diesen Menschen so sehen, unweigerlich den Eindruck gewinnen, oh, dieser Mensch muss furchtbar schwach und stützungsbedürftig sein.
Ja, krass. Nicht, weil seine Beine tatsächlich schwach sind, sondern weil das ständige Präsentieren von diesen Krücken die Wahrnehmung der anderen völlig dominiert.
Exakt. Die paternalistische Übergriffigkeit dieses Betreuungssystems, also diese ewige staatliche Bevormundung, die manifestiert am Ende erst recht das Bild eines hilflosen, schwachen Geschlechts.
Das ist paradox.
Ja.
Je gigantischer und sichtbarer der bürokratische Apparat der Betreuung wird, desto schwächer erscheint die Gruppe, die man doch eigentlich stärken wollte. Wahnsinn. Also, wenn man das mal zu Ende denkt, wie sähe denn laut dem Text eine echte Lösung aus? Sagt der Autor, es gibt gar keine Probleme mehr? Leugnet er, dass es Diskriminierung oder reale Herausforderungen gibt?
Nein, überhaupt nicht. Die Existenz von Problemen wird dann nicht bestritten, sondern die Art der Lösung wird hinterfragt.
Okay.
Der Autor schlägt in seiner satirischen Zuspitzung einen massiven Perspektivwechsel vor.
Und zwar?
Anstatt Millionen von Steuergeldern in immer neue bürokratische Betreuungsinstitutionen und Beobachtungsstellen zu pumpen, sollte der Staat dieses Geld lieber nehmen und in handfeste Befähigung investieren.
Befähigung? Wie meint er das konkret?
Sein Vorschlag lautet: Lasst uns das Geld nutzen, um flächendeckend grau-mager Selbstverteidigungskurse für Mädchen anzubieten. Und zwar von Kindesbeinen an.
Grau-mager. Das ist ja ein unfassbar starkes Bild.
Ja, oder?
Weil es einfach genau das Gegenteil von dem ist, was diese Bürokratie tut. Krav-Maga bedeutet ja echte, physische und auch mentale Stärke. Es bedeutet Resilienz.
Genau.
Wenn ein Mädchen Krav-Maga lernt, dann braucht es später im Leben keine staatliche Begleitperson mehr, die aufpasst, ob jemand einen falschen Witz macht oder irgendwie übergriffig wird. Sie kann sich einfach selbst behaupten.
Und genau deshalb, und das ist die bittere Pointe dieses Textes, würde ein System von Beauftragten diesen Weg niemals freiwillig wählen.
Weil sie sich dann selbst abschaffen würden.
Richtig. Denn wahres Empowerment, also echte Unabhängigkeit der Bürger, das macht die Bürokratie schlichtweg arbeitslos. Wenn du den Menschen beibringst, sich selbst zu verteidigen, brauchen sie dein tolles Schutzsystem nicht mehr.
Ja.
Die Verteilung von diesen bürokratischen Krücken hingegen, die garantiert die dauerhafte Abhängigkeit der Menschen und damit eben auch die Existenzberechtigung der Betreuer.
Das wirft eine geradezu existenzielle Frage auf, finde ich.
Welche?
Warum machen Regierungen das? Warum dulden die das? Warum dieser astronomische Aufwand, diese Abermillionen an Steuergeldern, wenn am Ende das Schlagloch auf der Straße bleibt, die Krücken nur Schwäche simulieren und die eigentlichen Probleme nur noch verwaltet, statt gelöst werden?
Das ist der springende Punkt.
Ich meine, die Regierungen könnten das ja eigentlich jederzeit beenden.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wir müssen uns hier radikal vor Augen führen, über was für ein gewaltiges Arsenal an Macht ein moderner Staat überhaupt verfügt.
Ja.
Der hat gigantische Ministerien voller hochbezahlter Fachexperten. Er hat wissenschaftliche Dienste, Parlamente, die Polizei, die Staatsanwaltschaften und politische Mehrheiten.
Das ist eine Menge Power.
Absolut. Wenn eine Regierung ein konkretes Problem in diesem Land wirklich lösen will, dann kann sie heute einen Gesetzentwurf schreiben lassen, ihn morgen im Parlament debattieren und übermorgen ein bindendes Gesetz erlassen, das für 80 Millionen Menschen gilt.
Sie hat also die totale demokratisch legitimierte Handlungsmacht.
Genau so ist es.
Und was genau kann so eine Beauftragte im Vergleich dazu?
Nichts davon.
Gar nichts.
Eine Beauftragte kann keine Gesetze im Bundestag verabschieden. Sie hat auch gar keine Befugnis, Haushaltsgelder für konkrete Bauprojekte oder echte Maßnahmen freizugeben. Sie darf keine Behörden anweisen oder irgendwie operativ in die Exekutive eingreifen. Ihre gesamte Macht beschränkt sich eigentlich darauf, Interviews zu geben, Sensibilität einzufordern, öffentliche Empörung zu orchestrieren und vor allem dicke Berichte zu schreiben.
Aber warum delegieren dann mächtige Ministerien, die ja alles verändern könnten, gesellschaftlich extrem brisante Probleme an völlig machtlose Beauftragte?
Wörls bittere Analyse lautet:
Weil es die perfekte Simulation des Regierens ist.
Eine Simulation.
Ja.
Es ist das ultimative politische Alibi. Die Regierung regiert nicht mehr im Sinne harter, verbindlicher Entscheidungen. Sie lagert das Problem einfach aus und beauftragt jemanden, sich quasi darum zu kümmern.
Ah, okay.
Es ist in Stein gemeißelte deutsche Symbolpolitik. Man erkauft sich mit den Steuergeldern einfach das perfekte Argument für die nächste Talkshow.
Man kauft sich ein Schutzschild. Richtig.
Also, wenn der Bürger jetzt wütend ist und fragt, hey, warum ist dieses Problem eigentlich noch nicht gelöst?
Dann kann der Minister sich entspannt zurücklehnen und sagen:
Vigo, wir haben das Thema doch längst priorisiert. Wir haben eigens eine Sonderbeauftragte mit einem eigenen Stab eingesetzt.
Wahnsinn.
Es sieht also aus wie eine politische Lösung.
Es verbraucht Steuergelder wie eine politische Lösung?
Ja.
Es wird in den Abendnachrichten als große politische Lösung gefeiert?
Aber am nächsten Morgen, wenn die Kameras aus sind, ist das ursprüngliche Problem noch exakt genauso groß wie am Tag zuvor.
Krass.
Und während der Bürger dann weiterhin auf echte Veränderungen wartet, hat die Bürokratie in der Zwischenzeit wieder ein paar hochbezahlte Posten mehr geschaffen, ohne die Realität auch nur um einen Millimeter zu bewegen.
Wow, was für ein intensiver, ja fast schon entlarvender Ritt durch diese Mechanik unseres Staates.
Auf jeden Fall.
Wir haben heute gesehen, wie diese Analyse von Kurt Wörtl die feinen Rädchen der Bürokratie wirklich seziert und offenlegt. Vom, wie du gesagt hast, heiligen Geist der unregulierten Zuständigkeiten, über diese Nebelkerzen der bürokratischen Sprache, die jeden Versuch einer echten Erfolgsmessung im Keim ersticken,
genau,
bis hin zu der wirklich tragischen Realität, dass gut gemeinte Schutzsysteme genau die Menschen schwach erscheinen lassen, die sie ja eigentlich emanzipieren sollten. Wir leben offenbar echt in einer Zeit, in der das Sprechen über ein Problem politisch höher bewertet wird als das eigentliche Lösen dieses Problems.
Es ist wirklich eine sehr scharfe Beobachtung darüber, wie leicht sich Institutionen einfach verselbstständigen.
Ja.
Weißt du, wenn Institutionen nicht mehr an den realen Veränderungen gemessen werden, die sie draußen bewirken, sondern nur noch an der Lautstärke ihrer eigenen guten Absichten, dann hört eine Gesellschaft auf, sich weiterzuentwickeln.
Und das bringt mich jetzt noch zu einem letzten provokanten Gedanken für dich da draußen. Etwas, das du mal für dich selbst im Kopf durchspielen kannst, wenn du vielleicht das nächste Mal in den Nachrichten von einem neuen Arbeitskreis hörst.
Ich bin gespannt.
Stell dir einmal vor, unsere Gesellschaft würde durch irgendein Wunder von heute auf morgen tatsächlich all ihrer großen, greifbaren Probleme final lösen.
Okay.
Jedes Schlagloch ist dauerhaft repariert. Jede Form von Diskriminierung ist restlos verschwunden. Absolute Chancengleichheit ist erreicht. Würden die riesigen Ministerien und diese Heerscharen von Beauftragten dann glücklich ihre Büros abschließen, die Schlüssel abgeben und nach Hause gehen?
Das ist die große Frage.
Oder, und das ist der Punkt, müsste diese Gesellschaft dann völlig unweigerlich beginnen, unsichtbare, abstrakte Probleme zu erfinden, nur um ihre massiven administrativen Strukturen und letztlich sich selbst am Leben zu erhalten?
Ein sehr spannender Gedanke.
Sind wir eigentlich noch eine Gesellschaft von Problemlösern oder sind wir insgeheim längst zu einer Nation von Problemverwaltern geworden? Um auf unser Bild vom Anfang zurückzukommen, wollen wir die Brücke über den Fluss wirklich noch bauen?
Oder haben wir uns längst viel zu gemütlich darin eingerichtet, gut bezahlte Arbeitskreise am Flussufer abzuhalten?
Ganz genau. Das ist etwas, das du, lieber Zuhörer, für dich selbst beantworten musst. Wir danken dir fürs gemeinsame Abtauchen in dieses hochkomplexe Thema. Bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.